Die Dynamik, die in den letzten Wochen das Thema "Dürfen wir neue Schulden aufnehmen?" genommen hat, war schon überraschend, nachdem man vor der Wahl die Schuldenbremse noch wie eine Monstranz vor sich hertrug. Ist nun Friedrich Merz derjenige, der die größte Schuldenaufnahme der wahrscheinlich jüngeren Geschichte legitimiert, mit Auswirkungen auch für den Freistaat Sachsen und die hier so innig geliebte Schuldenbremse. Heute ein Thema mit Gast Franziska Schubert, unsere Fraktionsvorsitzende im Sächsischen Landtag, im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht,
selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen im Podcast Zwischenrufe und zwar in der Folge 108. Mir gegenüber sitzt einerseits, wie immer, Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag und heute auch Franziska Schubert. Hallo, alles mal an dich.
Hallo.
Und ich bin Johanna Spierling, seine Mitarbeiterin. Wahrscheinlich kennen alle HörerInnen dieses Podcast, Franziska, aber für alle, die nochmal eine kleine Auffrischung benötigen. Du bist seit 2014, genau wie Valentin, im Sächsischen Landtag Abgeordnete und vertrittst da deine Heimat, die Oberlausitz. Du hast in Osnabrück studiert und dann auch Forschungsprojekte in Ungarn gemacht und hattest einen Lehrauftrag an der Universität in Dresden. Und 2009 bis 2014 konntest du diese Lehre damit gestalten, mit Lehrauftragen in unterschiedlichen Universitäten. Und unter Kretschmer warst du finanzpolitische Sprecherin und auch schon in diesem Podcast 2023 im Dezember, wo es auch schon um die Schuldenbremse ging. Und auch heute soll es um Finanzen und Schulden gehen. Wie geht's dir denn in der finanzpolitischen Lage?
Oh, ich finde es ganz spannend im Moment tatsächlich. Ist ja immer was los, wenn es um Finanzen geht. Glaubt man immer nicht. Aber ja, also ist es gut, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, so ein bisschen tiefer da reinzugehen in die ganzen Vorgänge, die ja in den letzten Wochen ja sehr, sehr in hoher Schlagzahl gekommen sind. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Sachsen und ja, und es ist, glaube ich, guter Zeitpunkt, darüber zu reden, weil morgen ist ja Bundesrat und wir haben heute eine Debatte im Landtag dazu. Also ja, gehen wir gerne rein da.
Ja, Franziska, schön, dass du da bist. Finanzpolitik kommt ja immer etwas trocken daher und plötzlich sind seit einigen Tagen gefühlt alle Politikerinnen und Politiker dieses Landes plötzlich Finanzverfassungsrechtsexpertinnen und Experten, wenn es um die Schuldenbremse geht. Ich finde das Thema ja immer nach wie vor spannend. Wir haben ja auch 2 Jahre leider freud und fruchtlos versucht, den insbesondere schwarzen Brüdern hier beizubringen, wie eine gute Schuldenbremse vielleicht aussehen könnte. Da habe ich viel gelernt über Normallagenberechnungen und verschiedene Modelle, die es dafür gibt. Vielleicht kommen wir da heute noch zu. Aber zunächst mal, wie findest du denn das aktuell, dass jetzt der Bund quasi ja wirklich in einer Brachialität von wenigen Wochen quasi von, oh Gott, die Schuldenbremse ist uns heilig, keinen Millimeter zu, naja, nach der Wahl interessiert uns das Geschwätz von gestern nicht. Natürlich aus guten Gründen, muss man sagen, zumindest was das Verteidigungsbudget angeht, jetzt quasi die Schuldenbremse vollkommen aushebelt.
Ja, Stringenz scheint ja kein Wert mehr zu sein in der politischen Haltung der CDU. Letztendlich haben wir als Bündnis 90 Die Grünen natürlich auch schon vor 2 Jahren gesagt in der Ampelkoalition, dass wir hier dringend was machen müssen. Insofern setzt Friedrich Merz das um, was Robert Habeck als Wahlversprechen oder im Wahlkampf gesagt hat. Da nochmal danke Fritze an der Stelle. Und ich halte es für richtig und ich halte es auch für notwendig angesichts der Situation, weil wir müssen antizyklisch handeln, um aus diesen Krisen herauszukommen, auch um das Thema Europa zu stärken, was die Verteidigungsfähigkeit angeht. Also da gibt es viele gute Gründe, warum wir das damals vorgeschlagen haben als Bündnis 90 Die Grünen, warum wir dann so hart verhandelt haben, dass es eine Einigung gibt und dass wir das jetzt auch begrüßen, dass das kommt. Ich halte es für wichtig.
Fangen wir vielleicht so ein bisschen mit der politischen Betrachtung an. Die Grünen haben sich ja auf Bundesebene zwischenzeitlich sehr hartleibig gezeigt, was die Zustimmung zu der Änderung der Schuldenbremse angeht. Es brauchte ja die Stimmen der Grünen, sonst wäre die Zweidrittelmehrheit nicht zustande gekommen. Hat man ja auch am Ergebnis gesehen, sind ein paar Stimmen über der Zweidrittelmehrheit am Ende gewesen. Zwar jetzt nicht so knapp, wie einige befürchtet hatten, aber ohne die Grünen wäre es nicht gekommen. Was ist der große grüne Erfolg in diesen Verhandlungen gewesen?
Da gibt es mehrere Punkte. Der eine ist, dass wir den Sicherheitsbegriff aufgeweitet haben. Wenn du bist Innenpolitiker, ja, Du weißt, wie wichtig das war, dass wir eben nicht nur alles in die Bundeswehr geben, sondern dass wir eben auch die Stärkung der Nachrichtendienste dort drin haben, dass wir das Thema Cybercrime mit dort rein verhandelt haben, auch angesichts der hybriden Kriegsführung, die wir natürlich von Russland erleben. Also diese Aufweitung des Sicherheitsbegriffs ist ganz klar ein grüner Erfolg. Und natürlich, dass wir Geld für den Klimaschutz in einer guten Höhe bekommen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Auch finanzpolitisch muss man sagen, alles, was man macht, um anzupassen an den Klimawandel, das wird in Zukunft und mittelfristig einfach Kosten sparen. Insofern ist das sehr, sehr sinnvoll und für die Grünen an dieser Stelle ein wertvoller Erfolg. Und das habe ich auch immer mit reingegeben, da kommen wir noch dazu, ne, ist das Thema 0,35% des BIP können aufgenommen werden an Krediten. Das halte ich für sehr, sehr notwendig und ich persönlich finde es gut, dass es zu einer Einigung gekommen ist, wo in 12 von 16 Ländern die Landesverfassungen sozusagen überschrieben werden an dieser Stelle. Wie das im Detail aussehen wird, das wird noch ein paar Schwierigkeiten mit sich bringen, müssen wir uns anschauen. Aber das halte ich für wichtig und das habe ich auch immer gesagt, auch in Richtung unserer Bundestagsfraktionsvorsitzenden, bitte denkt an die Länder, wir brauchen diese Erleichterungen und deswegen verhandelt es bitte als Paket mit verschiedenen Komponenten.
Ich finde diese Debatte um die Aufweitung des Sicherheitsbegriffs, weil du es ja auch gerade gesagt hast, total spannend. Also wie man quasi nur denken kann, dass die Bundeswehr alleine es richten wird, das hat mich schon von Anfang an nicht überzeugt. Und ich gerade das Thema Cybersicherheit, das Thema Reaktion auf hybride Kriegsführung, das ist, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das kann man nicht alleine der Bundeswehr überlassen und die Stärkung auch der Spionageabwehr ist ein Riesenthema seit Jahren. Dort sind wir sowas von schlecht aufgestellt nach wie vor und deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich auch ein Beweis, dass Grüne eben Sicherheit ganz anders und tatsächlich auch vollumfänglicher denken, als nur der Bundeswehr neue Gerätschaften zu kaufen. Das fand ich spannend, auch im Diskurs, weil das von vielen Seiten auch begrüßt wurde, dass, wenigstens achtet mal jemand darauf, dass das hier nicht nur quasi sehr einseitig in die Bundeswehr geht, weil das wird uns nicht alleine helfen. Ich glaube, da hat man auch viele Punkte als Grüne in den, ich sag mal so, sicherheitspolitischen Kreisen noch gemacht, denen das wertvoll war. Deswegen, ich bin sehr froh über diesen Verhandlungserfolg und jetzt kommt es darauf an zu gucken, was wir draus machen. Und da wollen wir ein bisschen drauf werfen, das Licht. Also zunächst, was der Bund gemacht hat. Der Bund hat hier quasi zwei Sondervermögen sich gebastelt und vielleicht kannst du die nochmal erläutern, was da der Unterschied ist.
Also wir haben sozusagen diese drei Komponenten. Mhm. Wir haben einmal diese 500 Milliarden, die in das Sondervermögen gehen soll für zukünftige, zusätzliche, das ist wichtig, Investitionen in Infrastruktur. Von diesen 500 Milliarden wird was an die Länder gehen. Nehmen wir an, das wird über den Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Wäre gut. Es gibt ein Positionspapier der ostdeutschen Ministerpräsidenten, die der Meinung sind, der Osten müsste einen besonders großen Schluck aus der Pulle bekommen. Werde ich mich jetzt als Ostdeutsche nicht vehement dagegen stellen, aber man muss anerkennen, dass es insgesamt in Deutschland einfach einen Investitionsstau gibt. Das ist der eine Punkt.
Ja, auch kurzer Einwurf, die Kritik durchaus, dass in den letzten Jahren sehr viel Geld in den Osten geflossen ist, was Infrastruktur angeht und da nicht in NRW gelandet ist, würde jetzt Hendrik Wüst sagen, aber ja, wir wehren uns natürlich nicht gegen die Gießkanne.
Genau. Diese eine Sache, dann haben wir das zweite, was die Grünen erfolgreich verhandelt haben, ist natürlich, dass in den KTF, also den Klima- und Transformationsfonds, Gelder gehen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045. Ich glaube, das waren 50 Milliarden, die dafür klar gemacht wurden. Und der dritte Bereich ist tatsächlich diese Kreditaufnahmemöglichkeit in Höhe von 0,35% des BIPs des jeweiligen Landes. Also das sozusagen erlaubt dann den Ländern eben diese Kredite in dieser Höhe aufzunehmen, gangbar zu machen. Und das ist auch was uns in Sachsen hier sehr helfen kann. Und das ist auch das, was wir haben ja ein Positionspapier vorgelegt, auch fordern, dass das auch schon im Staatsregierungsentwurf des Haushalts, der uns ja nächste Woche möglicherweise erreicht, abgebildet wird, dass man diese Möglichkeit wenigstens schafft. Ob man sie dann schon zieht, werden wir sehen. Ich halte es für notwendig, das einzuarbeiten, aber da reden wir vielleicht auch nochmal über die Szenarien, die da auf uns zukommen.
Genau, lass uns mal über diese 0,35%. Ich glaube, das ist ja tatsächlich das, was so ein bisschen spannend ist. Die Sondervermögen, Infrastruktur und Bundeswehr erklären sich ja relativ schnell dann doch von selbst. Jetzt ist es so, dass man reingeschrieben hat, dass die Länder quasi in Summe 0,35% des Gesamt-BIPs quasi als Kredite, wenn ich das richtig verstanden, aufnehmen können. Und dann gibt es einen Verteilungsschlüssel, wie sich diese Kredite dann wahrscheinlich auf die entsprechenden, oder Kreditermächtigungen sind ja korrekterweise, auf die Länder verteilen. 0,35%, das ist ja eine Zahl, damit kann man jetzt so relativ wenig anfangen, was das greifbar ist. Was würde das für Sachsen heißen?
Das wird man sich wirklich tatsächlich genau angucken müssen, weil du natürlich, wenn du die Gesamtheit des BIPs nimmst, gucken musst, welche Gesamtsumme nimmst du zum Grund. Und wenn ich das richtig verfolge, was auch der Michael Kretschmer, unser MP, ja so erzählt die Tage, dann rechnet er damit, dass wir da so um die 500 Millionen Luft bekommen könnten. So, das heißt, das ist jetzt nicht unbeträchtlich. Ich will dazu aber nochmal den Einwurf machen, hätten wir die Schuldenbremse so reformiert, wie wir das vorgeschlagen haben als Bündnis 90 Die Grünen in der letzten Legislatur, dann hätten wir auch so die Möglichkeit, zwischen 200 und 400 Millionen aufnehmen zu können. Also wir haben das schon vorgedacht. Wir hätten das mit der Schaffung der Konjunkturkomponente schon machen können. Und jetzt ist es halt so, dass es im Bund grundgesetzlich Veränderungen gegeben hat. Und wie die konkret dann in ihrer Gestalt zu den Ländern kommen, was das eigentlich heißt, da muss man drüber sprechen. Also wenn die Mittel, zum Beispiel diese Mittel für zusätzliche Investitionen über Bundesprogramme kommen, ist da meistens immer eine Kofinanzierungsnotwendigkeit dahinter. Das heißt, da muss das Land dann wieder dafür sorgen, dass es auch diese Mittel hat. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man natürlich genau gucken muss, wie wird sich denn das auswirken auf die sächsische Finanzverfassung, konkret diesen Paragraphen 95, den wir da natürlich haben in Bezug auf die Schuldenbremse. Ab wann sind die Mittel denn tatsächlich gangbar? Ne? Also da sind sehr viele Fragezeichen noch, die natürlich mit einer Grundgesetzänderung gar nicht in der Detailschärfe erfasst werden konnten. Aber es wird notwendig sein, dass sich auch die sächsische Staatsregierung damit befasst. Weil natürlich Opposition wie AfD in den Startlöchern steht und werden versuchen werden, das Ganze zu beklagen. Ne? Deswegen muss das sehr, sehr safe sein, dass das auch gerichtsfest ist. Und da denke ich, werden wir bestimmt noch ein paar Monate zur Klärung auch brauchen.
Das fürchte ich auch, weil vielleicht muss man tatsächlich nochmal an diesem Punkt sagen, der Bund hat sich ja eines nicht unumstrittenen Kniffs bedient. Er hat diese Regelung mit den 0,35 für die Länder etabliert im Wissen, dass die Länder teilweise sehr strikte Schuldenbremsen haben. Du sagst ja immer, Sachsen hat die restriktivste in Deutschland in der Gesamtschau. Und jetzt hat der Bund ja den Kniff gemacht, er sagt, das quasi gegenteilige, ich fasse es jetzt mal zusammen, verfassungsrechtliche oder generell gegenteilige rechtliche Regelungen auf verfassungsrechtliche außer Kraft treten. Das ist tatsächlich juristisch nicht ganz unumstritten, ob das der Bund so einfach machen kann. Zwar gilt auch im Verfassungsrecht, Bundesrecht, bricht Landesrecht. Aber ob man einzelne Verfassungsbestimmungen so einfach aus Kraft treten lassen kann durch eine bundesgesetzliche Regelung, da gibt es durchaus nach wie vor Zweifel. Aber wir nehmen jetzt mal an, das ist in Ordnung so. Eine Mehrheit der Juristinnen und Juristen sieht da wohl gar nicht so große Probleme. Aber jetzt kommen wir ins Detail, weil es ist ja schon spannend, der Bund hat ja nur die Höchstgrenze quasi geregelt. Also hat quasi den Teil außer Kraft gesetzt, auch der sächsischen Verfassung. Also du hast ja schon angesprochen, Artikel 95 bei uns, die Schuldenbremse, der sagt, es darf keine neuen Kredite mit ein paar Ausnahmen geben. Was er ja nicht gemacht hat, ist weitere Regelungen außer Kraft gesetzt zu haben. Und ich glaube, hier liegt auch wirklich, deswegen teile ich das, dass wir da noch sehr viel Hirnschmalz reinstecken werden, weil es ist vollkommen unklar, was gilt denn bei unseren Tilgungsregelungen dann. Wie ist das mit unserer berühmten Haushaltsausgleichsrücklage? Wird die damit außer Kraft gesetzt oder brauche ich die dann quasi umso mehr, weil ich ja dann irgendwie die Vorsorge dafür treffen muss? Wie verhält sich das mit den ja ganz kleinen Konjunkturkomponente, die wir da drin haben, also diese 99 von 100 und ähnliches? Das finde ich schon spannende Fragen und da bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht am langen Ende hinten raus noch die ein oder andere Nuss zu knacken haben, um da an anverstehendes Geld zu kommen.
Da bin ich mir ganz sicher, dass wir da ganz paar Nüsse noch zu knacken haben. Und da ist es eben wieder so, wenn man sich das so anguckt, wie diese Diskussion oder beziehungsweise welche Fragen jetzt auf uns zukommen, dann kann ich wieder mal darauf hinweisen, dass es alles Themen sind, die wir auch immer versucht haben, als wir in Kenia-Koalition gewesen sind in Sachsen, zu besprechen, besprechbar zu machen, anzuhören, Expertinnen, Experten zu hören. Die haben ja klipp und klar gesagt, die sächsische Schuldenbremse ist dysfunktional, weil sie nicht in der Lage ist, wenn Krisen da sind, also konjunkturelle Krisen da sind, so zu reagieren oder so beweglich zu sein, dass wir tatsächlich antizyklisch handeln können, um eben aus dem Schlamassel rauszukommen. Wir können ja sozusagen die Notlage ausrufen, das haben wir bei Corona gemacht, im Sinne der Pandemie, können das auch machen, wenn Naturkatastrophen da sind. Aber ansonsten ist sie so dysfunktional, dass de facto der Fall des Ausfalls von Steuern zum Beispiel so nicht eintreten kann. Das wäre einfach so krass, dass, also da liegt alles da nieder. Das heißt, wir haben ganz konkret ja vorgeschlagen, macht ein Konjunkturmodell da rein, macht es so wie in Hessen oder wie es der Bund hat, da sind wir dann erstmal safe. Wir haben gesagt, machen wir eine andere Normallagenberechnung, das heißt nicht mehr nur 4 Jahre zurück, die durchschnittlichen Steuereinnahmen, sondern in 2 Jahre zurück, 2 Jahre vor. Da würden wir zu anderen Annahmen kommen, wurde auch abgelehnt, aber dass halt daran auch diese Haushaltsausgleichsrücklage hängt. Das heißt, man hat sich selber auferlegt, dass man immer eine bestimmte Summe haben will vom Gesamtbudget, um eben eine sogenannte Rücklage zu haben, wenn man sie halt braucht. Das hängt alles in den Berechnungen zusammen und das macht es halt schwierig. Ich glaube, das ist den Menschen, die das damals gezimmert haben, nicht bewusst gewesen. Sie haben diese Schuldenbremse gemacht, als es eigentlich am Beginn einer goldenen Dekade gewesen ist, ne? Mhm. Und die Schuldenbremse ist einfach aus der Zeit gefallen. Sie ist nicht in der Lage, in Sachsen irgendwas wirklich sinnvoll machen zu können. Und wir sind das niedrig verschuldetste Land. Das ist auch insgesamt klar. Und diese restriktive Handhabe, das ist meines Erachtens nach auch in einigen Köpfen, auch immer noch der CDU-Fraktion, das ist ideologisch mittlerweile so stark verankert, dass man da auch kaum reinkommt. Ich glaube, wenn die nicht mehr im Landtag sind, dann kriegt man vielleicht auch die Möglichkeit, wieder vernünftig miteinander zu reden.
Ja, ich fand das ja ganz interessant. Wir können ja jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die sind ja jetzt hier nicht mehr in einer Koalition. Ich fand das ganz interessant, wie man monatelang mit Fachexpertise, die sich selten hier an den Tischen der Landtagsfraktionen befunden hat, versucht hat zu erklären, dass diese Schuldenbremse in Sachsen nicht funktioniert. Also dass das, was man sich als Ausnahme gedacht hat, und ja, da ist ja so eine Mikrokonjunkturkomponente, wie ich sie immer nennen würde, ist ja drin, dass selbst die nie funktionieren wird, weil ihre Berechnung, das ist diese für weit weniger im Finanzverfassungsrecht vertiefte Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist diese sogenannte Normallage, dass die nie greifen wird, weil diese Normallagenberechnung so absurd ist, dass der Fall, in dem, wie du es schon gesagt hast, sie eintritt, es uns auch ehrlicherweise nicht mehr viel hilft, weil dann ist hier sowieso alles tot. So, und das fand ich ganz interessant. Und dann sitzen die vor diesen Tabellen und vor diesen Graphen und die quasi hochhonorische FinanzverfassungsrechtlerInnen und Rechtler erklären denen, dass das einfach eine Scheißregelung ist. Und dass man ja für die Schuldenbremse sein kann, aber dann bitte nicht mit so einem Quatsch. Und sagen die, ja, wieso? Das haben wir 2013 so beschlossen, das bleibt jetzt für immer so.
Ja, das ist wirklich eine absolute Engstirnigkeit und da können wir wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten ja da wirklich Leute aus dem hessischen Finanzministerium da. Wir hatten aus dem Bundesfinanzministerium, also keine grünen Vorfeldorganisationen, ne? Nee, also wir hatten nicht wirklich die da. Wir hatten unter anderem auch Achim Truger da, einer der Wirtschaftsweisen. Also eine ganze Bandbreite und selbst der ehemalige Rechnungshofpräsident Professor Binus hat in einer dieser Anhörungen gesagt, das muss man ändern. Geht so nicht. Aber das ist wirklich wieder dieses ganzen, wieder besseren Wissens, was man dort eben gehört hat, sich einfach engstirnig dann hinzusetzen, ja, haben wir gehört, nehmen wir zur Kenntnis, machen wir trotzdem nicht. Das ist irgendwie nicht das, was man unter solider Finanzpolitik versteht. Das finde ich ziemlich fahrlässig und es hat mich damals auch echt geärgert. Du weißt, wie viel Zeit wir da rein investiert haben. Die hätten das anders alles haben können, ne? Die hätten das alles eher haben können und dann hätten wir in Sachsen vermutlich auch ganz anders, würden wir anders dastehen, weil wir jetzt schon anders handeln könnten.
Und das ist ja das Spannende, dass quasi der Bund das erledigt, was wir quasi in jahrelangen Verhandlungen nicht hingekriegt haben. Ich glaube, das ist auch noch ein Risiko, weil das wird mit den Leuten, die hier sklavisch an ihrer Verfassungstext festhängen und das als persönliches Baby betrachten, sicherlich auch was machen. Also da bin ich auch tatsächlich nochmal gespannt, was das für Folgewirkungen hat. Eigentlich müsste man jetzt die sächsische Verfassung ändern, bloß die Zweidrittelmehrheit, dafür kriegt man ja nie zustande in der gegenwärtigen Lage. Das ist ja das Interessante. Also wir können jetzt an die sächsische Verfassung eine Fußnote im 95 machen durch Änderung des Grundgesetzes vom so und so vierten verkündet, am so und so vierten außer Kraft getreten. So, toll. Aber das löst ja nicht die, wie du auch gesagt hast, diese Widersprüchlichkeiten, die wir jetzt in der Norm selber haben. Eigentlich müsste doch jetzt der Letzte begreifen, man muss sich jetzt an den Tisch setzen und das Ganze muss jetzt eine Regelung aus einem Guss werden, die funktioniert. Aber ich sehe das nicht.
Ja, die CDU hat letztendlich in der letzten Legislatur eine historische Chance vertan, weil da hätten wir die Zweidrittelmehrheit locker gehabt, hätten wir gut hinbekommen. In der jetzigen Konstellation heißt eine Zweidrittelmehrheit, alle außer der AfD, also auch fraktionslose Abgeordnete, müssen da mitmachen. Und wir wissen, wie die Gemengelagen sind. BSW, wie die sich verhalten haben, wissen wir im Bundestag. Mal sehen, was sie für eine Haltung hier im Landtag dazu vertreten. Die Linke haben wir auch gesehen, wie sich Sören Pellmann dort geriert hat im Bundestag. Ich meine, die Fraktion hier ist nicht die klassische Pellmann-Fraktion, aber man muss auch sehen, sie sind und bleiben natürlich in der Politik auch einer Linksfraktion drin.
Ja, dann haben wir noch die Abweichler in der CDU.
Abweichler in der CDU, wo man auch immer nicht weiß, was kommt da jetzt schon wieder für einer um die Ecke geschossen. Und dann hast du natürlich die AfD, die hier massiv Druck aufbaut. Die haben ja einen super dünnen Antrag jetzt irgendwie vorgelegt. Reißerischer Titel, kein Inhalt, aber kostet uns wieder einen Haufen Steuergeld, diese Sondersitzung zu machen. Wirklich völliger Quark. Aber ja, die Situation ist jetzt eine sehr schwierige. Und ich glaube nicht daran, dass man es hinbekommt, dass Grundgesetz oder die sächsische Verfassung noch mal so anzufassen, wie es geboten wäre, um eben Dinge auch zu bereinigen.
Tja, dieser Mantel der Geschichte ist dann an Sachsen wohl letzte Legislatur vorbeigeweht. Aber lass uns noch mal über das Thema Haushaltsaufstellung reden, weil du das ja sehr klar gesagt hast. Eigentlich kannst du jetzt nicht so weitermachen mit dem, was der Finanzminister bisher angekündigt hat. Also ein Sparhaushalt mit vielen Kürzungen. Und wie läuft das jetzt aus deiner Sicht? Oder was müsste man jetzt tun?
Also noch haben wir ja keinen Regierungsentwurf übersandt bekommen als Parlament. Das heißt, der liegt noch auf der Seite der Staatsregierung. Es ist also noch Zeit zu sagen, wir schaffen im zum Beispiel im Einzelplan 15 die theoretische Möglichkeit der Kreditaufnahmen in Höhe von. Ne? Also du musst es einfach einmal einpflegen. Ob du es dann machst oder nicht, sei dahingestellt. Mhm. Aber du kannst diese Möglichkeit, diese Weichenstellung kannst du machen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass du mit den Mitteln, die eben an zusätzlichen Investitionsmitteln kommen, ich glaube, dieses Jahr nicht mehr rechnen kannst, aber in 26 schon. Das heißt, du musst dich jetzt schon auf den gedanklichen Pfad begeben, möglicherweise einen Nachtragshaushalt vorzulegen. Das ist wichtig, weil immer dann, wenn es mehr Einnahmen gibt, und die hätten wir dann in dem Fall in signifikanter Höhe, muss das Finanzministerium einen Nachtragshaushalt vorlegen. Nun haben wir aber die Situation, dass in der CDU einige ja voll darauf abfahren, dass wir jetzt diesen Sparhaushalt vor der Brust haben und gucken da auch nicht großartig ins Land, wen es da alles trifft. So. Und deswegen glaube ich, werden sie versuchen, das für diesen Haushalt zu verhindern, die Möglichkeiten, die der Bund uns jetzt eben eröffnet. Und sie werden versuchen, das alles für den nächsten mitzunehmen. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, wir werden hier in eine sehr interessante Rolle kommen als Bündnis 90 Die Grünen und wir haben das ja auch geäußert, weil wir der festen Überzeugung sind, man muss diese Dinge jetzt gangbar machen, muss sie technisch auch vorbereiten, dass das möglich wird, damit wir eben dann auch schon in diesem Doppelhaushalt Spielräume haben und diese Kürzungen in dieser Form nicht kommen. Das ist eben ganz wichtig, weil wenn ich eben die Möglichkeit habe zu investieren, dann kann ich dort im investiven Bereich Luft schaffen, den ich im konsumtiven Bereich eben dann auch gut brauchen kann. Und da haben wir ja als Bündnis 90 Die Grünen auch prioritäre Investitionsbereiche benannt, ganz klar vorne dran. Für uns natürlich auch der Klimaschutz, massive Investitionen in grüne und blaue Infrastruktur, was für uns immer heißt, finanzielle Vorsorge zu treffen in Land und Kommunen. Da hängt aber noch mehr dran, Bildungsinfrastruktur, Mobilitätswende, Kultur,
Brücken.
Gesellschaft. Brücken, ja.
Ein beliebtes Thema im Freistaat Sachsen. Ja.
Also es hängt da viel dran. Wir haben da sehr konkrete Vorstellungen, wie wir das machen können. Wir fordern diese Minderheitskoalition auch dazu auf, das eben gangbar zu machen. Ich glaube, es wird schwierig, wenn sie uns das im Parlament dann rüberschieben und wir dann das machen sollen. Ich halte es für redlicher und auch wirklich für nicht schwierig, das technisch vorzubereiten und in den Haushaltsplan als Möglichkeit einzuarbeiten.
Ja, ich glaube, da muss man auch ehrlich sein. Das ist, ich habe es ja vielleicht jetzt mitgekriegt, wir werfen ja auch mit Begriffen drumherum, wo die Hälfte wahrscheinlich jetzt erstmal googeln muss, worüber wir reden. Finanzverfassungsrecht ist ein Thema, was wenige beherrschen, auch in diesem Parlament, und ist eher so ein wichtiges, aber Spartenthema. Das ist so wie Besoldungsrecht. Da ist man immer froh, wenn man einen in der Fraktion hat, der es kann. Wenn man zwei hat, ist man sehr gut. So, und ich glaube, dass da so ein bisschen auch die Gefahr drin liegt. Ich sage ja mittlerweile, das Land hier ist gerade, man merkt auch, dass das Land intellektuell an seine Grenzen kommt, was die Bearbeitung einer Minderheitskonstellation angeht. Und ich glaube, dann kommen wir endgültig an die Grenze, wenn man hier im Landtag versuchen muss, das auszuhandeln. Ich meine, wir kriegen wahrscheinlich relativ schnell eine Peilung hin, was wir wollen, aber wir haben leider nicht die absolute Mehrheit in diesem Land. Das ist bedauerlich. Da sind wir auch sehr weit weg von, muss man ja realistisch sagen. Von daher werden wir da mal schauen, wie es wird. Ich teile das, aber das muss das Finanzministerium, sei es dann mit unterstützenden Formulierungshilfen für das Parlament oder ähnliches. Sonst geht das schief.
Ja, aber ich halte es halt für absolut notwendig, weil es wäre halt schon irgendwie sehr frech, wenn man jetzt einen Sparhaushalt macht, einfach nur, weil man es machen will.
Ja,
weil es vielleicht gar nicht notwendig ist. Und wir haben eben diese Erleichterung vom Bund, diese Möglichkeit, in Form eben dieser 0,35%-Regelung, selbst wenn die erst ab 26 kommt, hilft uns das in diesem Haushalt. Und man muss wirklich alles dafür tun, dass diese wichtigen Strukturen einfach uns nicht wegbrechen. Das muss man sehr, sehr klar, glaube ich, machen. Und das ist das, was ich eben immer so sehr befremdlich finde bei auch einer CDU, dass sie immer der Meinung sind, es gibt sehr viel Gedöns, was weg kann, sag's jetzt mal plakativ. Und dass es halt natürlich verheerende Auswirkungen hat und Strukturen für immer weg sind dann, das wollen sie an der Stelle nicht sehen. Und da wiederholen sich eben Fehler, die man unter Finanzminister Unland damals schon gemacht hat.
Und das finde ich ja ganz spannend, diese Annahme, wir könnten jetzt Strukturen kaputt machen und dann bauen wir sie halt wieder auf. Ja. Das ist ja wirklich eine Erkenntnis aus den letzten großen Sparhaushalten, so 2009, 10, genau. 11, 12, so nach der Finanzkrise. Alles, was wir dort weggeschossen haben, hat 4-mal so lange gebraucht, ehe wir das wieder halbwegs aufgebaut haben. Teilweise haben sich einige gar nicht erholt bis heute davon. Und dieser Glaube, das sei was, ja, dann machen wir das halt beim nächsten Mal wieder. Das funktioniert. Ich finde das jetzt auch spannend. Ne? Man guckt ja gerade bei sowas durchaus mal interessiert in die USA, wo man ja sieht, da werden Leute entlassen. Dann stellt man fest, wir bräuchten die doch wieder in der Regierung. Und dann sind die aber weg, wenn man sie wiederholen will. Also das, so einfach ist es halt nicht, dass ja, das hier
das ist genau
on,
das.
Off, on off geht.
Ja, und das haben die halt damals auch völlig verkannt. In Sachsen, sie haben einfach nie gelernt, insbesondere die CDU, eine politische Folgeabschätzung zu machen. Und gerade nach 2009, die Haushalte haben so massiv in die Jugend- und Sozialarbeit reingekürzt, das ist einfach für immer weg gewesen dann das. Und dass das natürlich Folgen für die Demokratie hat, genau, die wir jetzt in Wahlergebnissen sehen, weil uns natürlich diese jungen Leute woanders hingegangen sind, das muss man klipp und klar sagen, weil eben die alternativen Angebote keine Finanzierung mehr hatten. Das muss auch eine CDU sich gefallen lassen, dass sie dort definitiv eine Verantwortung trägt. Und dann einfach nochmal so einen Antritt zu machen und zu sagen, das wird schon alles, das halte ich für fahrlässig, weil dann scheint ja die Lernkurve eher nach unten zu zeigen und eben nicht nach oben zu gehen.
Ja, wir hoffen mal, dass vielleicht irgendwann mal Lernfähigkeit eintritt. Ich habe da meine Zweifel und bleibe dabei, dass ich das alles gerade zwar intellektuell sehr spannend finde, aber naja, es wird ein langer Weg. Franziska, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen hast. Gerne. Wir haben jetzt sicherlich eine noch spannende Plenardebatte. Ich bin gespannt, ob es da Abweichler in der CDU geben wird. Das könnte der nächste spannende Punkt werden. Immerhin ist es ein AfD-Antrag. Das wäre ja auch mal was, wo es durchaus interessant ist, was jetzt diejenigen machen, die da strikt dagegen sind. Aber das werden wir sehen. Herzlichen Dank für deine Expertise. Das ist immer ein spannendes Thema. Ich freue mich immer darüber, mit dir zu reden. Und
gleichfalls.
Ja, vielen Dank.
Wir hören uns demnächst bestimmt in anderen Zusammenhängen wieder. Dann bis zur nächsten Podcast-Folge und allen einen schönen Tag.
Tschüss.